ARD Sounds.
Mein Gast heute, Monika Helfer. Frau Helfer, was ist für Sie eine Bagage?
Also die Bagage, das sind meine Leute. Das sind so möglich und unmöglich, wie sie sind, sind das die eigenen Leute. Und zu denen hilft man, was immer auch geschieht.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arno im Gespräch mit
Monika Helfer, Fatih und die Bagage.
Ja, herzlich willkommen, Monika Helfer. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, zugeschaltet aus Ihrer Heimat in Vorarlberg. Fatih und die Bagage, wir haben es gerade gehört in dem akustischen Signal, das ist der Titel Ihrer jüngsten Bücher oder das sind die Titel. Und wir bleiben erstmal bei der Bagage. Sie haben gesagt, das sind meine Leute. Welche Leute genau in Ihrer Familie sind es?
Das ist die nahe Verwandtschaft, also angefangen von Mama, Papa bis hinauf zu Tanten und Onkel. Und Cousinen, also alles, was im näheren Kreis ist, das ist die Bagage.
Aber es wird ja auch verbunden mit, das ist ein Pack, ein Gesindel und Ihre Familie der Mutter, also Ihre Großeltern und deren Kinder wurden als Bagage bezeichnet. Das war ja in dem Fall eben nicht nur so familiär gemeint, oder?
Wenn es andere Leute gesagt haben, war es wie ein Schimpfwort. Es hat halt geheißen, das sind die, die kein Geld haben, die nichts haben, die einfach nichts wert sind. Aber in der Familie hat es schon Wert gehabt.
Aber warum kam es dazu, dass eben in der Gegend in Vorarlberg, in der eben die Geschichte spielt, die Sie beschreiben, die Geschichte Ihrer Großeltern und derer 7 Kinder, warum kam es dazu, dass diese als Bagage bezeichnet wurden und zwar negativ konnotiert?
Es war damals so auf dem Land, also in dem kleinen Dorf, da hatte niemand Geld, da waren eigentlich nur arme Leute, aber meine Bagage waren wirklich die Ärmsten, die haben abseits gelebt, also so näher am Wald oder am Berg zu und da gab es einfach nichts, es war eine winzige Bauernschaft, die hatten nur 2 Kühe und 2 Ziegen und ein paar Hühner und die waren einfach sehr arm.
Entschuldigung, ja. Das muss man vielleicht ganz kurz erklären, eben Josef und Maria, das sind eben auch die Protagonisten in dem Buch, die Bagage von Ihnen, also Ihre Großeltern und insgesamt gab es eben 7 Kinder und die haben eben am Rande des Dorfes gelebt. Wissen Sie, warum die gerne so weit weg auch gelebt haben von allen anderen?
Ob sie gerne dort gelebt haben, weil der Boden dort am billigsten war. Die haben einfach dort gelebt, wo es am billigsten war. Dort wollte sonst niemand leben, der Boden war so karg und es war schwer, etwas anzubauen. Aber die sind halt dorthin gezogen, aus Not.
Ja, aber arm ist ja nicht gleich Bagage. Oder war das damals so, dass wenn jemand arm war, Sie sagten ja, die anderen waren auch alle arm, dass man dann doch nicht automatisch eine Bagage ist? Es hat ja auch eine Bewertung gehabt damals, oder?
Es hat sicher daran gelegen, dass meine Großmutter sehr schön war und man ihr immer zugetraut hat, dass sie mit anderen Männern was hat. Und man hat gedacht, aber das haben sie einfach erfunden, das wollten sie so. Wie es halt so ist auf dem Land.
Waren Sie denn Außenseiter?
Die waren sicher Außenseiter, ja. Und die wollten dann irgendwann auch Außenseiter sein. Das ist ja das Merkwürdige. Wenn man zum Außenseiter gestempelt ist, dann sagt man plötzlich, okay, dann bin ich's eben. Und dann ist man auch eigensinnig und dann macht man sein Ding. Und die haben dann ihr Ding gemacht und wollten mit den anderen Leuten auch nichts zu tun haben.
Ja, Sie schreiben eben über diese Bagage. Sie haben Ihre Großeltern aber nicht selber kennengelernt. Wie kamen Sie auf diese Geschichten oder woher wissen Sie genau diese Hintergründe?
Ja gut, man hat in der Familie immer wieder davon erzählt. Ich habe meine Großeltern nicht gekannt, weil sie beide sehr früh gestorben sind. Meine Großmutter mit 34 Jahren mit 7 Kindern und mein Großvater 10 Jahre älter ist auch bald gestorben. Und also wir haben nur vom Hörensagen gewusst von ihnen, aber sie waren schon legendär. Also es gibt immer wieder Geschichten, die von denen erzählen.
Zum Beispiel?
Ja, dass die Frau, also die Maria sehr schön war und ihr Mann auch krumme Geschäftchen macht, also um Geld zu verdienen, auch Sachen macht, die nicht in Ordnung sind. Und so hat man halt sich das Maul zerrissen über diese Leute, über die Bagage.
Und die Familie war aber auch gefürchtet, vor allem wenn sie auf die Jagd gegangen ist.
Es ist so, die haben dann wirklich aus Not, weil dann ist ja der Mann in den Krieg eingezogen worden, in den Ersten Weltkrieg. Dann war die Maria mit ihren Kindern allein zu Hause und da hatten sie nichts mehr. Zuerst hat der Bürgermeister sich um die Maria gekümmert und der hat sie dann aber auch belästigt und dann wollte sie nichts mehr mit ihm zu tun haben. Und dann hat sie auch nichts mehr von ihm gekriegt, keine Zuwendung, keine Lebensmittel, nichts mehr. Dann hatten sie auch nichts mehr. Und dann hat der Lorenz, der erst 14 Jahre alt war, der war der Zweitälteste und aber eigentlich der Klügste von den Kindern, der ist dann eingebrochen bei Leuten und die sind dann auch wildern gegangen, haben also im Wald geschossen. Also sie waren halt Wilderer, also unerlaubte Jäger. Und da haben die wirklichen Jäger, die haben sich gefürchtet, auf die Jagd zu gehen, wenn es geheißen hat, heute ist die Bagage im Wald. Da haben sie sich gefürchtet.
War die Bagage auch so ein bisschen eine stolze Familie?
Also ich sag das so, ich glaube das auch. Ich glaube schon, dass sie stolz waren, ja. Aus der Not heraus sind ja viele Leute stolz.
Ja, ihre Mutter Margarete, die Grete, die ist ja im Krieg auf die Welt gekommen. Der Josef war ja zwischendurch auch mal zu Hause. Aber dennoch hat der Josef nicht dran geglaubt, dass er der Vater ist. Woran lag das?
Er hat ihn nie ganz getraut. Zu Unrecht hat er ihn nie ganz getraut. Und dann war eben die Maria mit meiner Mutter schwanger. Und dann hat er gesagt, als er vom Krieg dann endlich zurück war, das Kind ist nicht von mir. Und er hat nie mit meiner Mutter gesprochen. Er hat so getan, als wäre sie gar nicht da. Er hat sie auch nicht geschlagen oder nichts. Aber sie war einfach nicht vorhanden für ihn. Und das war für meine Mutter natürlich absolut traumatisch.
Wie hat sich das ausgewirkt?
Ja, meine Mutter ist dann eine sehr stumme Frau geworden. Die war auch sehr leutescheu und hat nicht viel mit den Leuten zu tun haben wollen. Das hängt sicher auch damit zusammen.
Aber die Mutter hat sie doch sehr geliebt, oder? Also die Großmutter Maria hat ihre Tochter Grete sehr geliebt.
Ja, die hat sie sehr geliebt. Die hat sie beschützt natürlich. Die ist ja unter ihren Röcken so quasi aufgewachsen. Und meine Mutter hat sich oft unter dem Tisch versteckt, wenn der Vater da am Tisch saß. Aber sie war natürlich durch ihre Mutter, durch meine Großmutter beschützt. Aber trotzdem war der Vater, den sie nicht anerkennen wollte, traumatisch für sie.
Sie haben die Frage aber dennoch noch mal selber in Ihrem Buch gestellt, nämlich war wirklich der Josef der Vater oder war es doch eben ein Mann, der angeblich aus Hannover kam und in den sich Maria verliebt hatte? Was glauben Sie?
Es gab eben diesen Mann aus Hannover, den sie wirklich sehr geliebt hat. Und da kann man jetzt mutmaßen, könnte sein, meine Mutter war auch eine helle Haare hat sie gehabt, nicht wie die anderen, dunkle Haare. Und dann hat man halt gesagt, die sieht ja nicht aus wie ihr Vater, die hat nichts von ihrem Vater vom Aussehen her. Und das war dann wiederum ein Grund zu misstrauen.
Ja, alles niedergeschrieben in dem Buch Die Bagage. Das Buch handelt also von ihrer Familie, von der Familie der Mutter. Sie haben kürzlich auch das Buch Fati herausgebracht, die Geschichte des Vaters. Wie lange haben denn diese beiden Geschichten in Ihnen gearbeitet, bis Sie sie aufgeschrieben haben?
Ja, ich meine, bevor ich Die Bagage angefangen habe, habe ich oft daran gedacht zu schreiben über meine Familie, habe auch immer wieder kleine Szenen geschrieben, aber ich hatte mir gedacht, ich warte lieber, bis sie alle gestorben sind, damit mir niemand da Vorwürfe machen kann. Und als sie dann alle gestorben waren, habe ich mich dran gesetzt und habe es geschrieben. Na, es war gut so, weil ich hatte dann auch genügend Erfahrung gesammelt und ich glaube nämlich, dass man über die Familie erst schreiben sollte, wenn man selber schon einiges erlebt hat, dann ist das Ganze auch irgendwie ausgewogener, glaube ich.
Und Sie haben es auch in einem gewissen Schonraum vielleicht geschrieben, durch die Abwesenheit mancher.
Ja, genau, das haben Sie recht, ja. Und als ich dann am Ende war und mit der Bagage habe ich gedacht, wie ungerecht. Jetzt kommen so viele Leute nicht mehr vor und es sind nur so angebrochene Erzählungen über sie. Und dann habe ich mir im Lockdown eben gedacht, ich schreibe jetzt über meinen Vater. Und dann habe ich das Buch Fati angefangen.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Daniela Arno trifft
Monika Helfer. Übertreibt und untertreibt noch lieber.
Ja, Monika Helfer ist uns heute aus Österreich zugeschaltet. Die Schriftstellerin hat über die Geschichte der Mutter geschrieben. Da haben wir gerade drüber gesprochen, aber auch über den Vater im Roman Fati. Vieles davon ist über Verwandte übermittelt, sagen Sie, Frau Helfer, aber vieles auch Fiktion?
Ich habe mit meiner Stiefmutter gesprochen über meinen Vater und sie hat gesagt, du weißt ja alles besser, du hast ihn länger erlebt als ich. Und ich habe mir gedacht, meine Wahrheit ist ja für andere wie eine Fiktion. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und durch die Fiktion, also es ist nicht alles wahr, was ich geschrieben habe, schütze ich mich auch. Also sollte jemand kommen und sagen, das ist ja gar nicht wahr, was du schreibst, dann sage ich, ich habe nie behauptet, dass das alles wahr ist. Es ist mit Fiktion vermischt. Und dann bin ich fein raus.
Und Erinnerung ist ja immer auch subjektiv. Wie Sie sagen.
Natürlich, natürlich.
Und würden Sie sagen, dass Sie eher übertreiben oder eher untertreiben?
Ja, kommt darauf an. Also manchmal ist es wichtig zu untertreiben, dann habe ich wieder das Gefühl, es könnte gut sein zu übertreiben. Das ist nicht immer, also es kommt darauf an, wirklich.
Fließen diese Geschichten einfach so aus Ihnen raus?
Na, ich habe mir schon immer wieder überlegt, wie stelle ich es an, wie mache ich es oder wie schreibe ich diesen Roman. Und dann habe ich mich halt entschieden, dass ich es mache wie in der Bagage, dass ich es wie ein Gespräch gelten lasse. Also ich spreche in der Bagage, habe ich mit meiner Tante gesprochen viel und in Fatih habe ich mit meiner Stiefmutter geredet. Also ist das alles wie ein Gespräch. Ich frage sie, sie antwortet mit ihren Geschichten. Ich komme mit meinen Geschichten und so wird es hin und her und dadurch wird es auch lebhaft. Und es kommt auch die Zeit von heute herein und es ist dann nicht wie eine so ein Heimatroman oder so eine normale Biografie. Das fand ich spannend.
Also eher eine reflektierte Geschichte. Sie haben es Fatih genannt, so wie er auch genannt wurde. Warum wurde er so genannt und nicht Papa oder Vater?
Er wollte so genannt werden, das war's. Er wollte nicht, dass man Papa zu ihm sagt. Also er hat gedacht, Fatih klingt moderner und Fatih passt besser in seine neue Zeit. Und er wollte nach dem Krieg, nachdem ihm traurigerweise ein Bein abgefroren ist, wollte einfach sich neu erfinden. Er wollte nicht mehr der sein, der im Krieg war. Und dann wollte er auch nicht der Vater sein, er wollte der Fatih von uns sein. Und in unserer Gegend hat niemand Fatih gesagt. Das war völlig ungewöhnlich.
Wie haben andere Kinder reagiert, die bei Ihnen waren, wenn Sie gesagt haben, Fatih?
Ja, die haben irgendwie komisch geschaut, aber das war dann halt so.
Aber für Sie war es ja normal. Wie hat sich denn beim Schreiben des Buches Ihr Gefühl zu Ihrem Fatih verändert?
Es hat sich gar nicht verändert. Ich bin ihm näher gekommen, würde ich sagen. Ich habe ihn in manchen Dingen auch besser verstanden. Also seine Abwesenheit uns Kindern gegenüber, auch seine... Ja, er war ja manchmal wirklich nicht vorhanden für uns. Also im Heranwachsen habe ich ihm das sehr krumm genommen, weil ich mir gedacht habe, der hat sich nie um uns gekümmert. Wir waren dem völlig egal. Und jetzt beim Schreiben habe ich mir gedacht, das glaube ich nicht. Er konnte einfach nicht anders. Es war einfach so.
Wissen Sie, warum er nicht anders konnte? So aus seiner Herkunft, er kam ja aus einer ganz einfachen Familie.
Ich glaube einfach, das hat mit dem Krieg zu tun. Wenn ich mit anderen Leuten geredet habe, die auch solche Kriegsheimkehrer zu Hause hatten, dann haben die alle gesagt, das waren im Grunde genommen schweigsame Männer. Die waren zwar früher, vor dem Krieg, nicht schweigsam, also, aber sie sind als Schweigsame aus dem Krieg heimgekehrt. Und das hat sicher mit diesem Trauma im Krieg zu tun.
Wurde darüber gesprochen?
Eben nicht. Es wurde nicht über den
Krieg
gesprochen.
Also er war nicht nur schweigsam, sondern es wurde auch nicht in manchen Momenten tatsächlich das nochmal thematisiert.
Nein, überhaupt nicht. Er wollte überhaupt nicht darüber reden. Und wir haben auch gar nicht gefragt, weil wir wussten, er will nicht darüber reden. Und das haben wir halt dann akzeptiert.
Er war ja mehrmals abwesend, das haben Sie gerade gesagt. Er hatte einmal tatsächlich einen Suizidversuch gemacht und das andere Mal war nach dem Tod Ihrer Mutter, hat er sich auch zurückgezogen, sprich wirklich die Kinder allein gelassen. Sie waren 11, als die Mutter gestorben ist. Wie war das denn, als Sie ihn dann wiedergesehen haben?
Das war schon gespenstisch für uns, weil wir sind dann in dieses Kloster gegangen. Dort hat er eine kleine Klause gehabt und hat darin gewohnt. Die haben ihn aufgenommen, weil er einfach... Er wollte nicht in die Psychiatrie und da ist dann halt in diesem Kloster gelandet für 2 Jahre und dort haben sie ihn lassen und er hatte seine kleine Kammer, hat dort gelesen und als wir ihn besucht haben, wir 3 Mädchen, also meine große Schwester, meine kleine Schwester und ich, wir durften gar nicht in seine Kammer, wir haben nur hineingeschaut, wir haben ihn gesehen, wie er auf dem Bett gesessen ist und seine Beine sind gar nicht bis auf den Boden, das Bett war so hoch und ich habe mir gedacht, war der immer schon so klein? Also es war ganz merkwürdig für uns, gespenstisch würde ich sagen. Und er hat auch gar nicht viel mit uns geredet und was er dann geredet hat oder uns nachgerufen hat, das war so komisch, das haben wir gar nicht verstanden als Kinder.
Und wie war das dann, als Sie wieder mit ihm zusammengezogen sind? Sie haben ja zwischendurch bei Tante Kate gewohnt, als Ihre Mutter gestorben ist. Wie war dann dieses Zusammenziehen wieder in die alte Familie?
Ja, das war einfach eine Notlösung. Er hat irgendwann zu uns gesagt, schaut, wenn ich genug Geld hätte, eine Haushälterin zu nehmen, dann müsste ich nicht heiraten. Ich meine, das klingt ja wirklich schlimm für meine Stiefmutter und das verdient sie auch nicht, aber es war halt so. Und es war eine Notlösung. Es war nicht gut mit der Familie dort. Wir waren einfach alle so für uns. Ich hatte meine Schwester, klar, wir waren schon uns einig, aber die 2 Eheleute, die waren irgendwie wie Fremde.
Aber Sie beschreiben in dem Buch auch, dass am Ende er Ihnen gesagt hat, dass Sie nicht glauben sollen, dass er unglücklich war.
Ja, das war mein Anliegen, das zu behaupten. Oder vielleicht hat es ja auch gestimmt, dass wir denken sollten, das war schon gut, wie das neue Ehepaar zusammengelebt hat. Also
Also war es eher eine nicht besonders familiäre Umgebung dann in der Zeit?
Nein, gar nicht. Ich meine, der Vati hat einfach immer nur sich hinter seinen Büchern verschanzt und hat gelesen. Und meine Stiefmutter, die hatte ja auch viel Arbeit und wir waren auch keine angenehmen Kinder. Und
wieso?
Eine Stiefmutter mit fremden Kindern. Ich meine, mein Bruder und ich, wir waren nur eine unglaublich aufsässig. Wir haben sie nicht akzeptieren wollen als Mutter. Es war einfach, wir hatten eine Mutter. Wir hatten nicht eingesehen, warum sollten wir es zu der Mutti sagen. Und sie hätte das ja auch gar nicht gewollt, aber mein Vater wollte das. Also der Vati wollte, dass wir sie als Mutti ansprechen und sie auch als Mutti akzeptieren. Was natürlich ein Blödsinn war.
Sie haben ja erzählt, dass Sie eben für dieses Buch auch viel mit der Stiefmutter gesprochen haben oder im Vorfeld. Haben Sie sich auch irgendwann mal bei ihr entschuldigt?
Entschuldigt habe ich mich nicht, aber sie hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich in mich gegangen war und dass ich halt ja einfach so in meiner Jugend ein bisschen, also ich war schon aufsässig und das hat sie akzeptiert. Es war ja eine feine Frau.
Sie schreiben auch, dass Ihnen die Bücher glücklich machen, aber auch die Natur. Unter anderem die auf der Chengla. Das war das Erholungsheim für Kriegsgeschädigte, das er verwaltet hat. Was hat ihm das bedeutet?
Das war damals auch eine Notlösung, dass er diesen Job bekommen hat, aber auch ein Glück, weil er wollte ja Chemiker werden. Und dieses Kriegsopfererholungsheim, das ist ein sehr schönes, großes Haus gewesen, so richtig im englischen Landstil. Also gar nicht so, wie es bei uns üblich ist, so alpenländisch. Und da gab es dieses große Haus, dann gab es noch eine lange Baracke, da hat er seine Chemieversuche gemacht, das hat er ganz für sich gehabt. Und dann gab es noch die Skihütte, da hat auch niemand gewohnt. Also es war für uns alles, ja, eigentlich, ich würde sagen, sehr luxuriös. Wir haben da ganz viele Zimmer gehabt, wenn die Kriegsversehrten nicht da waren. Wir waren da für uns, wir hatten eine Köchin, wir hatten ein Stubenmädchen. Also es war ganz unglaublich. Ja, es war einfach eine noble Angelegenheit für uns Kinder. Und als dann die Mutter gestorben war und wir zu unserer Tante in die beengten Verhältnisse gekommen sind, war das natürlich ein Absturz. Also das war so richtig wie der Rauswurf aus dem Paradies.
1:1 der Talk heute mit Monika Helfer, Schriftstellerin aus Österreich, geboren 1947 in Vorarlberg. Von dort aus ist sie uns heute auch zugeschaltet. Wir haben gerade von einer Familie in dem Song gehört, die in der ganzen Welt verstreut ist. So war es bei Ihnen nicht.
Ja, das sind schon da geblieben. Aber jeder war doch für sich ein Original, muss ich sagen.
Meinen Sie auch in Ihrer Familie, also in Ihrer eigenen Kernfamilie, in der Kleinen?
Ja, schon. Da war jeder für sich ein Original. Also keiner hat dem anderen geglichen, würde ich sagen. Die waren ganz verschiedene Charakter.
Ich würde gerne mit Ihnen noch kurz auf der Chengla bleiben. Sie haben vor der Musik uns ein bisschen beschrieben, wie das für Ihren Vater war. Aber mich würde jetzt noch mehr interessieren, Sie haben auch kurz angesetzt dazu schon, wie es für Sie als Kinder war. Wie war der Alltag für Sie als Kinder? Auf 1200 Meter Höhe, irgendwo ganz alleine.
Ja, ich meine, das war so wahnsinnig schön da oben. Also allein von der Landschaft, die Natur war so unberührt. Da gab es Blumen, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Also diese kurzen blauen Enziane. Also da waren die Wiesen blau davon. Also es gab alles. Es gab alle Arten von Blumen. Kuckucksnelken und Vergissmeinnicht. Und das ist, jetzt muss man das alles in der Gärtnerei kaufen. Da war das alles auf der Wiese. Das war richtig üppig und wunderschön.
Haben Sie immer noch eine Liebe zu den Blumen?
Total, ich liebe die Blumen sehr, ja.
Wie sieht Ihr Garten aus?
Absolut verwildert. Also freiwillig und unfreiwillig verwildert. Also ich bin ja manchmal auch zu faul, um im Garten zu arbeiten, aber ich habe es gern, wenn es verwildert ist.
So wie auf der Chengla. Als Kinder, wie frei waren Sie da? Durften Sie machen, was Sie wollten?
Wir waren absolut frei. Um uns hat man sich wirklich nicht gut gekümmert. Also für uns Glück, weil die Mutti war ständig krank und im Bett und der Vati war sowieso auf seine Weise entweder in seinem Chemielabor oder aber er war im Wald oder hat gelesen. Und wir konnten machen, was wir wollten. Das war schon sehr ungewöhnlich.
Und Sie haben vorhin ja kurz gesagt, dass Ihnen auch ein bisschen die Geborgenheit gefehlt hat. Hat es das ausgeglichen?
Es ist so, als wir Kinder waren und klein, da war die Mutti halt schon da. Aber als die Mutti nicht mehr da war, war einfach auch diese Geborgenheit weg. Weil wir konnten immerhin zu der kranken Mutti ins Bett kriechen. Oder sie hat uns aus ihren Büchern vorgelesen. Sie hat vorgelesen, wir haben kein Wort verstanden, aber wir waren bei ihr und es war warm unter der Decke und es war richtig gemütlich. Und da waren wir schon behütet von ihr. Aber später waren wir wie aus der Welt geworfen. Da gab es niemanden mehr. Da waren so viele Leute plötzlich, Onkel und Tanten und ihre Kinder und ihr Mann. Und wir haben immer das Gefühl gehabt, wir sind nur im Weg. Also wenn wir aus dem Haus sind, haben wir gedacht, jetzt sind sie alle froh, dass wir weg sind. Also von behütet kann keine Rede sein da.
Sie haben eben, als der Vater und die Mutter noch da waren und als Sie auf der Chengla gewohnt haben, gesagt, der Vater hatte da eine Bibliothek. Die hat er eigenständig eingerichtet, oder? Weil die Menschen, die da hinkamen, das waren Kriegsversehrte, für die war die eigentlich gar nicht unbedingt gedacht.
Es hat sich ergeben, dass ein Kriegsversehrter, das war ein Professor aus Tübingen, der hat die ganze Bibliothek dem Kriegsopfererholungsheim vermacht. Und der hat eine sehr auserlesene Bibliothek gehabt, also wunderbare, auch wertvolle Bände und Klassiker und also ungewöhnliche Literatur. Keine Mainstream-Literatur. Die haben ja diese Leute, die da auf Sonos waren, nie ausgeliehen. Die waren alle für meinen Vater da. Und er war so stolz auf diese Bibliothek und die war ja wirklich auch wunderbar. Also was es da alles gab. Und dann, als es so war, dass das Heim aufgelöst hätte werden sollen und ein Gasthaus daraus, also ein Hotel daraus gemacht werden sollte, hat er unglaubliche Angst gehabt um seine Bücher. Und dann hat er gedacht, die werden jetzt alle überprüft, ob da alle da sind. Und dann wird eben eine Tour gemacht und dann sind die weg. Und dann war er so panisch und hat diese Bücher im Wald vergraben. Also nicht alle, aber die, die er gerade noch konnte, hat er im Wald vergraben. Und da hat er mich mitgenommen, um die dort zu vergraben.
Waren Sie da stolz, dass er Sie mit auf dieses Abenteuer nimmt?
Ich weiß jetzt im Nachhinein schon, aber damals habe ich mich irgendwie gefürchtet. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Wieso macht er das? Das macht man doch nicht. Man gibt doch keine Bücher in ein Wachstuch und schnürt es zu und dann schaut man, wo ein Baum umgestürzt ist und dann vergräbt man da das ganze Paket. Das kam mir also ganz merkwürdig und auch unheimlich vor damals.
Die Aktion hatte ja ein dramatisches Ende, weil er irgendwann Angst hatte, dass er erwischt wird, dass er diese Bücher irgendwie vergraben hat. Und dann hat er einen Suizidversuch gemacht.
Ja, er hat sich, glaube ich, gedacht, wenn man mir da draufkommt, dass ich das gemacht habe, kann ich niemand mehr unter die Augen treten. Und dann ist meine Familie zerstört und ich bin sowieso zerstört. Und dann hat er eben diesen Suizidversuch gemacht. Und es wäre gar nicht nötig gewesen, weil niemand hat sich um diese Bücher geschert, niemand hat die Bücher vermisst, aber er in seinem Wahn, man würde sie vermissen, hat eben diesen Suizidversuch gemacht. Das war so verrückt.
Und er war ja dann wirklich schwer krank, musste fast ein Jahr im Krankenhaus bleiben, weil er sich in seinem Chemielabor wirklich ein ziemliches Gesöff zusammengebraut hat.
Ja, genau.
Hat er dann gefehlt? Weil Sie sagen zwar, Sie hatten nie so eine Bindung zu ihm und er war viel abwesend. Hat er noch mehr gefehlt oder dann doch gefehlt, als er plötzlich wirklich weg war?
Er hat schon gefehlt, aber es war auch unheimlich, weil wir gar nicht wussten, was wirklich passiert war. Man hat uns natürlich nicht die Wahrheit gesagt. Aber es war insofern auch unterbrochen durch was Schönes, weil unsere Mutter hat dann noch ein Mädchen gekriegt, also die war dann schwanger. Und dann hat sie noch meine jüngste Schwester bekommen und da ist wieder etwas Schönes passiert. Also da konnten wir eher verkraften, dass der Vater nicht da war.
Er kam dann nach einem Jahr wieder und gar nicht so viel später wurde Ihre Mutter krank. Wann haben Sie als Kinder gemerkt, es ist jetzt ernst um unsere Mutter?
Ja, das Verrückte war ja, dass unsere Mutter immer krank war. Es war ja damals so, sie hatte Krebs im Frühstadium und immer wieder hat man ihr ein Stück herausgeschnitten. Der Krebs war damals wirklich die absolute Katastrophe und sie war dann immer wieder im Krankenhaus, hat immer wieder im Bett gelegen und irgendwann war es dann halt zu spät. Aber wir haben nicht gewusst, dass sie zum Sterben krank ist. Wir haben einfach erfahren, sie ist jetzt gestorben. Und das war auch ein unglaublicher Schock für uns.
Wie sind Sie damit umgegangen als Kinder? Haben die Geschwister untereinander drüber gesprochen?
Nein, da hat man nicht drüber geredet. Das war auch so eine komische Stummheit. Man hat sich dann halt so in sich selber vergraben. Und ich habe dann halt angefangen, auf Zettel zu schreiben und so meine Gedanken da aufzuschreiben und mich damit zu trösten. Weil meine Schwester wollte natürlich überhaupt nicht darüber reden und meine Tante auch nicht. Und niemand wollte über den Tod der Mutter reden und der Vater war ja nicht da. Und das war einfach, ja, es war eine beklemmende Situation.
Ja, Sie haben dann eben, das haben Sie vorhin schon kurz angeschnitten, gelebt mit einer Schwester bei der Tante Kate. Das war auch die Tante, die Ihnen die Geschichte zur Bagage erzählt hat, oder?
Ja, mit zwei Schwestern, mit der Kleinen auch. Also mit Renate und Grete, meiner älteren Schwester. Habe ich dort gelebt. Nur unser Bruder, der war bei einer anderen Tante.
Und Sie sagen gerade, Trost und Schutz haben Sie sich dann einfach nur geholt, indem Sie Sachen aufgeschrieben haben?
Ja, schon. Habe ich schon. Also mit dem habe ich mich schon sehr früh getröstet. Weil ich dachte mir, da kann ich einfach alles sagen, was ich will und niemand hört es. Und trotzdem ist es aus mir heraus.
Zu Gast bei Daniela Arnu.
Monika Helfer. vom Lieben, Trauern und Schreiben.
Ja, in Ihren Büchern kommt tatsächlich neben der Liebe auch viel Trauriges vor. Der frühe Tod der Großeltern, wir haben drüber gesprochen, ein Suizidversuch des Vaters, der frühe Tod der Mutter und auch der Tod ihrer Tochter, die mit 21 Jahren bei einem Bergunfall gestorben ist. Sie haben vor der Musik kurz angedeutet, dass es raus ist, wenn Sie schreiben. Würden Sie so weit gehen zu sagen, dass Schreiben auch eine Therapieform für Sie ist?
Ja, das sage ich nicht gern, weil ich würde sagen, Schreiben ist eine Arbeit. Das ist mein Beruf. Natürlich hilft's. Das Schreiben hilft schon. Das ist wie wenn man mit einem Freund spricht, wenn man Sorgen hat, sagt man zu ihm, hast du mal Zeit, setz dich her, ich muss dir was erzählen. Sicher, das ist schon tröstend. Aber Therapie würde ich nicht dazu sagen.
Beim Schreiben hat man ja nicht eigentlich den, der was darauf erwidert. Haben Sie denn mittlerweile als Kind, das es nicht erlebt hat, über Dinge zu sprechen, in Ihrer Familie eine gute Kommunikation, auch über diese traurigen Sachen?
Ja, ich habe zum Glück einen Mann, mit dem ich über alles reden kann. Und mit meinen Kindern kann ich auch über alles reden. Es ist ja nicht wie früher, dass man auch so alles mit so Hemmungen belastet war. Soll ich das jetzt sagen? Und so, man sagt es einfach. Diese verkrampfte Situation oder dieses verkrampfte Sprechen über ein Problem, das ist nicht mehr so wie früher. Da ist man jetzt viel freier, zum Glück.
Sprechen Sie zu Hause noch oft von Paula, der Tochter, die eben Anfang der Nullerjahre verunglückt ist?
Ja, wir reden ganz oft von ihr. Ich glaube, wir reden fast jeden Tag von ihr. Und es ist dann immer so, als ob sie fast noch da ist. Weil heute Mittag hat mein Mann zu mir gesagt, die hat doch auch so gern Kartoffelgulasch gehabt. Also es ist dann immer wieder, ergibt sich eine Situation, wo sie einem einfällt. Und so in einer ganz banalen Situation oder das hat sie gehabt oder das hat sie nicht gemocht. Oder das ist einfach so.
Und lässt der Schmerz mit den Jahren nach?
Ich würde sagen, es ist was anderes. Es wird was anderes daraus. Es ist am Anfang ist es dieses Entsetzen, das einem ganz stumm macht. Und es ist immer noch ein Trauma, natürlich, aber es ist anders.
Haben Sie das Gefühl manchmal, dass das Leben nicht gut gemeint hat mit Ihnen, durch die vielen Verluste, die Sie erleiden mussten?
Ja, ich habe mir manchmal schon gedacht, warum trifft es immer nur uns? Ich meine, mein Bruder hat sich auch mit 30 Jahren das Leben genommen. Und ich habe mir gedacht, und das jetzt schon wieder, wieso immer nur wir, wieso immer nur wir? Das ist schon der Fall, dass man sich denkt, das ist ungerecht, dass es immer nur einen trifft.
Und wie kommen Sie da raus aus diesem Gefühl, das ist ungerecht?
Ja gut, da denke ich jetzt nicht mehr so drüber nach. Mhm. Ich denke, das ist ja alles, ich meine, ich bin eine alte Frau, inzwischen denke ich darüber normal nach. Aber wenn man jung ist, dann ist man viel uferloser und hat irgendwie dieses Gefühl der Ungerechtigkeit, das bohrt in einem, das ist ganz anders.
Die anderen drei Kinder, leben die auch in Vorarlberg oder sind die weiter weggezogen?
Nur unser Sohn, der Jüngste, ist jetzt wieder da, der ist Maler, der war lange in Wien und der ist jetzt wieder, wohnt in der Nähe von uns zum Glück. Aber der größte Sohn, der lebt in Wien und die Tochter, die lebt auch in der Nähe von Ingolstadt in Deutschland.
Sie sind ja in Vorarlberg immer geblieben, das ist die Region Ihrer Herkunft. War das für Sie auch in diesem Leben der Verluste eine wichtige Konstante, einfach in dieser Heimat zu bleiben?
Ich weiß gar nicht. Ich habe mir immer gedacht, wieso bin ich zu Hause geblieben? Ich wollte immer weg. Ich wollte immer weg. Und ich habe immer nur davon geredet, dass ich weg will. Und dann bin ich doch zu Hause geblieben. Ich hatte halt sehr früh die Kinder und dann war es auch immer schwieriger. Dann war die Geldnot und halt, was immer so alles zusammenkommt. Und dann fährt man nicht mehr einfach weg.
Was war denn das Weiteste und Längste, dass Sie weg waren?
Ja, ich war oft in Berlin bei meiner Schwester, da war ich schon mal einen Monat lang oder so. Ich war auch in New York mal so 6 Wochen lang oder ich war schon weg, aber nie richtig lange. Hat immer so nach Urlaub gerochen, hat nach Urlaub ausgesehen.
Aber haben Sie das Gefühl, Sie haben da jetzt was versäumt?
Nein, das habe ich nicht. Ich habe gemerkt, dass man sich unheimlich gut etwas imaginieren kann. Ich meine, wenn ich jetzt in den Google gehe und mir und nach New York hineingehe auf Google, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich unheimlich gut hineinversetzen und so tun, als wäre ich in New York. Also sowas fällt mir nicht schwer.
Also Sie reisen mittlerweile über Satelliten sozusagen.
Ja, die Imagination ist etwas, was ich sehr gut beherrsche, ja.
Was mögen Sie in der Heimat gerne? Was mögen Sie in der Gegend in Vorarlberg, im Bregenzer Wald?
Ja, ich wohne ja nicht mehr in Bregenzerwald, ich wohne ja draußen, also in der Nähe von Bregenz, in Hohenems. Und ich mag halt die Natur wahnsinnig gern, ich mag auch die Leute gern und ich mag einfach diesen Geruch der Heimat gern. Also ich mag einfach gern, wie es ist. Und ich meine, wenn ich Heimat sage, dann meine ich unser Haus und unseren Garten. Das ist ja dann im Endeffekt, wird es immer enger. Also die Heimat ist ja dann zuerst die Welt und dann ist es das Land und dann ist es die Stadt und dann das Dorf. Und am Schluss ist es nur mehr das Bett, in dem man stirbt. Es wird ja alles immer kleiner und dann wird es immer vertraulicher.
Wie viel Kontakt gibt es noch in diese Großfamilie, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits?
Es gab merkwürdigerweise nie viel Kontakt. Als ich verheiratet war schon, ich war zweimal verheiratet und ich hatte nie viel Kontakt mit, also mit meiner Schwester schon, mit meinen Schwestern und meinem Bruder, aber mit den Tanten und Onkels hatte ich wenig Kontakt. Weil die haben auch ihr eigenes Leben gehabt. Na, ich meine, und wenn ich da plötzlich aufgetaucht wäre, dann hätten sie gesagt, ja, was ist, ist etwas passiert? Weil das sich gegenseitig besuchen, das war bei uns gar nicht so der Fall.
Aber Sie haben sich dann auch relativ spät doch noch von der Stiefmutter und aber auch von der Tante Kate, die am ältesten wurde von diesen Geschwistern, die Lebensgeschichten erzählen lassen.
Ja, schon, weil ich habe einfach gewusst, die wussten am meisten. Und meine Tante hat auch geflunkert und das hat mir besonders gefallen, weil ich gedacht habe, dann bin nicht nur ich die, die flunkert. Weil sie war schon sehr alt und dann, wenn sie dann endlich ins Reden kam, hat sie auch ein bisschen übertrieben, glaube ich, oder manchmal Sachen erzählt, die nicht so waren. Und ich habe im Schreiben auch Sachen erfunden. Ist ja auch nicht, bei mir gibt es ja auch die Fiktion.
Hat denn aus dieser Familie noch irgendjemand dieses Buch gelesen oder diese Bücher, die Bagage und Fati?
Ja, die sind schon gelesen worden und da gab es auch Probleme. Also mit einer Cousine gab es Probleme, die dann gesagt hat, mein Vater hat nie nach Stahl gerochen, was natürlich ein Witz ist, weil ein Bauer riecht einfach nach Stahl. Aber dass solche Sachen sind dann passiert, da muss ich dann plötzlich seinen Namen ändern im zweiten Buch der Bagage. Aber sonst waren die sehr tolerant und haben das gut gefunden.
1:1 der Talk mit Monika Helfer, Schriftstellerin aus Vorarlberg, die viel über ihre Familie geschrieben hat. Frau Helfer, was für eine Mutter sind Sie?
Ich glaube, ich bin eine ganz normale Mutter. Ich möchte jedenfalls eine normale Mutter sein. Ich liebe meine Kinder, wie sie es halt gehört, für eine Mama und würde immer zu ihnen halten, wenn sie Probleme haben.
Hatten Sie am Anfang so ein bisschen Angst bei Ihrer ersten Schwangerschaft, weil Sie haben ja selbst Ihre Mutter nur so kurz erlebt, dass Sie gar nicht wussten, wie ist man eigentlich als Mutter?
Nein, ich bin völlig furchtlos immer gewesen. Ich habe mir gedacht, ich war noch so jung, als ich meinen ersten Sohn gekriegt habe, 19. Und da habe ich mir gedacht, der war wie eine Puppe für mich. Also ich habe nur Freude gehabt.
Haben Sie Ihren Kindern auch Bücher nahegebracht, so wie Ihr Vater es Ihnen nahegebracht hat?
Ja, ich habe schon versucht, aber das war natürlich auch die Zeit, also mein ältester Sohn, der hat viel gelesen. Der hat wirklich schon als ganz junger Bub gelesen, aber jetzt mein Jüngster, der hat hauptsächlich Comics gelesen. Und dann gab es eine Zeit, in der sie lasen und dann gab es eine Zeit, in der sie überhaupt keine Bücher mehr wollten, wie es halt so ist. Aber jetzt lesen sie alle wieder.
Ihre Tochter Paula war auf dem Weg zur Schriftstellerin.
Ja, die war an der Filmakademie in Wien und die hat sich nie richtig entscheiden können, will sie jetzt schreiben, will sie Schauspielerin sein und sie war sehr begabt in vielen Dingen und dann hat sie gedacht, ja, ich kann ja immer noch schreiben, aber sie hat auch gut geschrieben.
Gibt sogar auch Veröffentlichungen von ihr?
Ja, es gibt ein Buch von ihr, ja.
Wann war für Sie denn klar, dass Sie eben nicht nur gerne Bücher lesen, sondern dass Sie auch welche schreiben möchten?
Der Wunsch, dass ich Schriftstellerin sein will, der war schon da, als ich ja so 14 war, weil ich mir gedacht habe, probieren kann ich es ja, man wird ja sehen, ob es klappt. Und dann stehe ich dann auf dem Buchrücken und das ist ja mein Traum gewesen.
Der Vater von Ihnen hat noch mitbekommen, ich glaube, 2 Bücher von Ihnen.
Ja.
Wie hat er seinen Stolz gezeigt als großer Buchliebhaber?
Er hat den Stolz gar nicht gut gezeigt. Er hat den Stolz eigentlich so gezeigt, dass er das Buch aufgeschlagen hat, so vorsichtig wie er immer war mit Büchern und so umgeblättert hat. Und dann hat er es eingeordnet bei den Autoren. Also alphabetisch, dann bin ich hinter Heine gestanden. Und da war ich schon sehr stolz. Da war ich sehr stolz.
Aber hat er darüber gesprochen mit Ihnen?
Nein, ganz wenig. Nein, eigentlich nicht. Er hat gedacht, ja, die macht das halt jetzt so. Na, er war nicht sehr gesprächig.
Wie haben Sie das denn vereinbart, als junge Mutter mit 19 das erste Kind bekommen, zu schreiben und gleichzeitig Mutter zu sein, diese Doppelbelastung?
Ich habe das gar nicht als Belastung empfunden. Ich habe gedacht, das ist ja ein Glück, dass ich ja noch schreiben kann, sonst wäre es ja wahnsinnig langweilig, wenn ich immer nur mit meinen Kindern Gasthaus spielen würde und kochen und am Tisch sitzen und so. Das war einfach ideal, zu schreiben und Mama zu sein.
Sie haben auch viele Kinderbücher geschrieben. War das aus der Situation heraus? Mit den Kindern um Sie rum?
Mir hat das einfach Freude gemacht, Kinderbücher zu schreiben. Das tue ich jetzt noch gern.
Was schreiben Sie am liebsten für Kinder?
Ich schreibe am liebsten ganz normale Sachen. Weil komischerweise habe ich festgestellt bei meinen Kindern, dass sie immer am liebsten haben, wenn ich etwas erzähle, was ihnen selber passiert. Also, dass sie in der Früh aufstehen, dass sie sich den Pyjama wegtun und die Werkstagsachen anziehen. Also wie sie, hatten sie sich so wiedererkannt. Das haben sie gern gehabt. Und so schreibe ich auch meine Kinderbücher, also ganz normale Themen.
Sie haben relativ früh schon auch schon Stipendien und Auszeichnungen bekommen. Wann war Ihnen klar, ich habe es geschafft als Schriftstellerin? Ich mache das nicht nur so zum Hobby.
Ja, da hat man immer wieder Zweifel. Ich habe mir immer gewünscht, jetzt habe ich es geschafft. Und man sagt ja, also unter 1000 Seiten geht gar nichts. Ich meine, und dann denkt man sich, ja, jetzt habe ich so und so viel. Aber es müssen natürlich auch gute 1000 Seiten sein. Und das ist dann schon ein langer Weg. Aber ich habe mir gedacht, ja, jetzt kann ich es ziemlich gut. Ich meine, ich bin ja wirklich alt geworden, um so einen Erfolg zu haben.
Das heißt, man braucht auch wirklich Ausdauer. Was haben Sie denn zwischendurch gemacht, um Geld zu verdienen? Oder war das an der Stelle nicht nötig?
Doch, wir hatten immer Geld notwendig und dann haben wir halt ja, Buchbesprechungen und so Hörspiele geschrieben und Drehbücher und so und manchmal auch Briefe ins Englische übersetzt und so Zeug halt. Und mein Mann hat ja auch ständig Sachen gemacht, die er gar nicht wollte, nur um unsere Versicherung zu bezahlen, unseren Lebensunterhalt. Aber wir waren nie abhängig, wir hatten nie einen Herrn über uns.
Muss man vielleicht an der Stelle sagen, Ihr Mann ist Michael Köhlmeier, auch bekannt als Schriftsteller, auch sehr erfolgreich, ähnlich wie Sie. Wie ist es denn unter Ihnen beiden? Ist es so ein bisschen Konkurrenzverhältnis oder seid ihr euch die besten Lektoren gegenseitig?
Das Zweite, wir haben es sehr gut miteinander, weil es ist auch so, der Michael sagt immer, wir sind ja im Grunde genommen eine Manufaktur und da muss, also du schreibst, ich schreibe und dann wird gelesen, was der eine schreibt, was der andere schreibt und dann stützt man sich gegenseitig und sagt, was man wirklich gut oder nicht gut findet. Das ist einfach eine Zusammenarbeit wie in einer Manufaktur.
Wie sieht denn der Arbeitsalltag heute bei Ihnen aus?
Ich schreibe gerne so am Abend oder ich kann nicht gut schlafen, dann schreibe ich auch in der Nacht. Und ich habe ja den Luxus, dass ich in der Früh ausschlafen kann, weil meine Kinder müssen ja nicht mehr in die Schule. Früher, als die Kinder noch in die Schule mussten. Dann habe ich mich gequält und bin aufgestanden, habe das Frühstück gemacht. Und an der Tür haben sie immer gesagt, Mama, wir wissen genau, du gehst jetzt gleich wieder ins Bett.
Und wie lange sind Sie dann liegen geblieben? Bis zum Mittagessen?
Ja. Bis ich kochen musste, weil das sie dann halt wieder, wenn sie aus der Schule kamen, dass wieder was auf dem Tisch stand.
Was sehen Sie von Ihrem Schreibtisch aus in Vorarlberg?
Ich sehe jetzt in den Garten hinaus und sehe es, langsam wird schon grün und der Himmel ist noch blau und weiße Wolken und dann sehe ich auf den Berg hinauf.
Gehen Sie in die Berge?
Ich gehe jeden Tag, es ist nicht, man sagt über uns Krötenhagel, gehe ich jeden Tag auf den Berg, also das ist 1,5 Stunden, gehe ich hinauf und spaziere wieder hinunter. Und das ist sehr gut für den Kopf.
Guter Ausdauersport. An was sitzen Sie denn gerade? Jetzt haben Sie die Geschichte Ihrer Mutter und Ihrer Großeltern geschrieben, die Geschichte Ihres Vaters. Was ist das neue Projekt?
Ja, ich bin jetzt schon tief drin in meiner dritten Geschichte über die Familie. Ich denke auch, das wird die letzte sein. Das ist die Geschichte über meinen Bruder. Das wird Löwenherz heißen, über Richard.
Das ist der, der sich mit 30 umgebracht hat.
Ja, genau. Die Geschichte schreibe ich jetzt. Und da muss ich mich extrem beeilen, weil wenn ich will, dass die im Frühling erscheint, muss ich bis Juni damit fertig sein.
Und was ist in kurzen Worten jetzt noch die Geschichte Ihres Bruders? Was ist sozusagen die Essenz, was Sie uns erzählen wollen?
Ich möchte einfach über ihn schreiben. Er war ja ein kauziger Mensch. Er war Schriftsetzer von Beruf, aber war eigentlich Maler. Er war auch eine Künstlernatur. Und war sehr eigen. Ich schreibe einfach über ihn, was ich noch so im Kopf habe und wie ich ihn in Erinnerung habe, so dass ich es rausbringe. Ja.
Das heißt aber, Sie werden eigentlich immer schreiben, oder?
Ich habe mir schon vorgestellt, dass ich schreibe, bis ich umfalle. Das wäre schon gut.